Sehr herzlich möchte ich Ihnen danken, dass ich bei Ihnen sein darf. Ich habe mich schon lange darauf gefreut, hier zu sein. Nun geht also diese Woche los, eine Woche der vielen, vielen Fragen und hoffentlich auch mancher Antworten. Der Predigttext für heute steht im Johannesevangelium. Ich lese uns aus Johannes 12, die Verse 20 bis 26. Es waren aber etliche Griechen, unter denen, die hinaufgekommen waren, dass sie anbeteten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Philippus und Andreas sagen es weiter Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass des Menschen Sohn verklärt werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt's allein. Wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF machen ja in jüngster Zeit sehr viel Eigenwerbung. Das ist wohl nötig, damit man dabei bleibt. Abschalten können sie woanders, heißt es dann. Und da wird dann also etwa vor den Nachrichten, nach der üblichen Werbung für alle möglichen Artikel, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Arzt und Apotheker, das kennen wir alle schon, da wird also dann zwischendurch eingeblendet vielleicht ein paar Takte aus dem nach den Nachrichten folgenden Film. Und dann erscheint der Slogan: Das will ich sehen. Und wenn man das oft genug liest und hört, dann wird einem das wirklich suggeriert: Oh, das muss ich unbedingt sehen, das darf ich nicht versäumen. Das will ich sehen. Es gibt so viel zu sehen, von dem man meint, das darf man nicht versäumen. Und Menschen versuchen, alles Mögliche zu sehen. Sie lehnen sich aus dem Fenster und schauen die Straße hinunter, ob irgendetwas passiert, weil es sonst ihnen so einsam und langweilig vorkommt in der Wohnung. Sie schauen in die Zeitung und schauen sich nicht nur die Bilder an, sondern lesen, was alles passiert ist. Man muss das ja wissen. Sie setzen sich vor das Fernsehgerät. Manche bringen viele Stunden damit zu. Und sie wollen sehen, was so in der Welt geschieht. Da geschieht vieles. In unserer Begebenheit, die uns hier berichtet wird, ist etwas ganz anders. Da kommen Menschen, die wollen nicht etwas sehen. Die kommen mit einem ganz bestimmten vorgefassten Ziel. Wir wollen Jesus sehen. Das ist ja erstaunlich. Wer will das denn heute? Wo gibt es denn heute Menschen, die sagen, ich will Jesus begegnen? Wo gibt es Menschen, die heute in den Gottesdienst kommen mit diesem festen Vorsatz, ich will, dass mir Jesus klar wird und dass er mir begegnet und dass er zu mir spricht? Doch, das gibt's. Aber vielfach sind wir abgelenkt durch viele, viele andere Dinge, die wir so sehen. Und selbst wenn wir zu Hause vor dem Fernsehgerät sitzen, dann sehen wir oft gar nicht, was da geschieht. Das heißt, wir sehen es schon mit unseren Augen. Aber es betrifft uns gar nicht. Es rauscht irgendwie an uns vorbei. Wir bleiben unbeteiligt. Wir können alles Mögliche sehen. Wir können Billy Graham sehen, wie er in Amerika predigt. Im gleichen Augenblick, wo er predigt, können wir ihn hier in Deutschland sehen, im selben Moment. Das ist das Erstaunliche an diesem Medium Fernsehen, dass es weltweit Dinge übertragen kann, ohne Verzögerung. Einmal werden die Menschen in aller Welt, vielleicht übers Fernsehen, ich weiß nicht, ob das in diese Zeit drum so hineingehört. Einmal werden Menschen in aller Welt sehen, dass da zwei Propheten Gottes, die in einer schlimmen Drangsalzeit noch Evangelium verkündigen und noch Gericht Gottes verkündigen, aber die kein Mensch mehr hören will, dass diese zwei Propheten Gottes erschlagen auf der Straße liegen. Man wird ihre Leichname filmen und in Großaufnahme in alle Häuser senden. Und jeder kann sie sehen. Und die Leute freuen sich darüber, die Leute machen sich Geschenke gegenseitig, dass diese lästigen Mahner nun endlich weg sind. Endlich haben wir nun die große Freiheit und sind die Christen alle los. So wird es sein. Wie werden Sie sich wundern, Wenn diese Männer, die da erschlagen auf der Straße liegen und die man liegen lässt zum Anblick für alle, wenn die nach 3,5 Tagen wieder auferstehen. So steht es in Offenbarung 11. Wir können sehen, ohne beteiligt zu sein. Wir können gemütlich im Sessel sitzen und uns eine Predigt anhören, uns währenddem aber unterhalten oder an andere Dinge denken oder Kreuzworträtsel lösen. Wir können Kinder verhungern sehen, etwa in Afrika, und dabei genüsslich Erdnüsse knabbern und sagen, ich muss ja noch ein Bier aus dem Kühlschrank holen. Sehen, worum geht es da eigentlich? Man kann viel sehen und doch unbeteiligt bleiben. Hier aber kommen Menschen, die nicht unbeteiligt sind. Die haben etwas vor, etwas ganz Bestimmtes vor. Griechen sind es, so steht hier. Wahrscheinlich also Juden, die in der Diaspora lebten, die Griechisch sprachen. Oder aber Griechen, die als Proselyten, also übergetreten waren zum jüdischen Glauben oder ihm nahe standen und interessiert waren. Und die drum nach Jerusalem kamen, so wird das berichtet, um anzubeten. Einmal in Jerusalem sein, um Gott an der Stelle zu begegnen, wo er seine Wohnung hat, so meinten sie, um im Tempel zu sein. Sie kamen zum Passa nach Jerusalem, um anzubeten. Was für einen Aufwand Menschen treiben können. Da machen sie sich die Mühe dieser großen Reise, und das war ja nicht so wie heute, dass man eben schnell in den Flieger steigt oder in einen gecharterten Bus und dann hingekarrt wurde, sondern man musste ja schon einiges auf sich nehmen, um diese große Strecke hinter sich zu bringen. Und nun waren sie da in Jerusalem. Und nun hörten sie von Jesus, oder hatten sie schon von ihm gehört? Jedenfalls waren ihnen das Bedürfnis da, wir wollen Jesus sehen. Sie wussten, dass die Begegnung mit Gott etwas kostet, aber dass es wert ist. Sie suchten mehr als nur eine religiöse Berieselung dort im Tempel. Sie wollten mehr als eine fromme Pflichtübung ableisten. Das macht man ja so, das gehört ja dazu, dass man wenigstens einmal im Leben irgendwohin pilgert, um mal dabei gewesen zu sein. Sie wollten mehr als einen Kirchenbesuch so nebenbei. Nun sind wir schon mal in Jerusalem, nun gucken wir uns auch mal den Tempel an und bestaunen, was alles Schönes an Bildern an den Wänden ist und wie der Tempel ausgestattet ist oder was sonst, wie das heute so manchmal geht. Nein, ein Kirchenbesuch, weil man gerade mal so in Stimmung ist, weil man gerade mal so ein bisschen auftanken braucht, so ein bisschen was fürs Gemüt, das ist zu wenig. Die Menschen hier wollten Gott begegnen. Und darum kommen sie und sagen, wir wollen Jesus sehen. Sie ahnten etwas, dass Jesus ihnen etwas zu sagen, zu geben hat. Warum gehen Menschen heute in den Gottesdienst? Ich will Sie nicht persönlich fragen, aber Sie können sich fragen, warum bin ich heute eigentlich hier im Gottesdienst? Es gibt Menschen, die möchten sehen und gesehen werden. Was sollen denn sonst die Leute denken, wenn ich nicht in der Kirche bin? Es gibt sicher Leute, die möchten etwas erleben, etwas vorgeführt bekommen. Mal sehen, was da so in dieser Woche Besonderes ist. Oder es gibt Menschen, die kommen wirklich zur Anbetung. Sie möchten zur Stille kommen, sie möchten in dem hilfreichen äußeren Rahmen zur Begegnung mit Gott kommen. Wie schön. Wir haben hier also mit Menschen zu tun, die ein Ziel haben. Sie wollen Jesus sehen. Na nun werden wir sagen, das können sie doch. Warum machen sie so viel Aufwand? Jesus predigt doch frei und öffentlich und geht die Straße entlang. Er versteckt sich ja nicht, er ist ja nicht im Verborgenen. Jeder kann Jesus sehen, der ihn sehen will. Warum gehen Sie zu den Jüngern und sagen, wir wollen Jesus sehen? Sie meinen mehr, ganz offensichtlich. Mit sehen meinen Sie, wir möchten ihm persönlich begegnen. Wir möchten ihn kennenlernen. Wir möchten ihn erfahren, ihn erleben. Wir möchten gern Anteil haben an ihm. Wahrscheinlich haben Sie diese Ahnung, Jesus, das ist der, der uns wirklich zu Gott führen kann, der uns wirklich etwas vermitteln kann von Gott, dem Vater, den wir noch so wenig kennen. Jesus, das kann der sein, der uns die Nähe Gottes, die gnädige Zuwendung, die wohltuende Liebe Gottes vermitteln kann. Und drum brauchen wir Jesus. Wie schön ist das, wenn in einem Menschen dieses Verlangen aufbricht. Ich möchte gerne Jesus sehen, ich brauche ihn. Und drum kommen sie nun zu Philippus, reden ihn respektvoll an mit Herr, Herr, wir möchten Jesus gern sehen. Sie trauen sich vielleicht nicht, direkt zu Jesus zu gehen. Es gibt ja Menschen, auch heute, die trauen sich nicht so ganz direkt mal ihre Bibel aufzuschlagen und zu sehen, was hat denn Gott mir zu sagen. Sie bedienen sich anderer Menschen. Sie gehen erstmal auf andere Menschen zu. Und vielleicht manchmal recht zaghaft. Und vielleicht drücken sie gar nicht so richtig aus, was sie wirklich wollen. Sie begegnen einem nicht und sagen, du, ich will Jesus begegnen, nun hilf mir mal. Sondern sie verklausulieren das ein bisschen und machen es schwieriger. Die Griechen hier wenden sich also an einen Menschen. Was hat der für eine große Verantwortung, dieser Philippus? Er kann jetzt sagen, die Jünger haben das ja manchmal gemacht. Beispielsweise, als man Kinder zu ihm bringen wollte, damit er sie segnet, haben die Jünger die angefahren und gesagt, nicht doch, ihr müsst doch Jesus jetzt in Ruhe lassen. Also komm, jetzt ist geschlossene Gesellschaft. Also das gibt's nicht, ihr kommt nicht ran zu Jesus. Sie kamen sich vor wie Bodyguards, aber das ist ja nicht die Aufgabe eines Jüngers Jesu. Was für eine große Verantwortung. Da sind Menschen, die wollen Jesus kennenlernen und sie kommen zu Philippus und sagen, du, hilf uns, wir möchten Jesus sehen. Ob es solche Philippusse auch heute unter uns gibt? Menschen, die spüren, dass andere auf sie zukommen und mehr oder weniger klar zum Ausdruck bringen, ich würde gern Jesus begegnen? Jesus kennenlernen, das ist für viele wichtig. Kennen wir Menschen, die Jesus gern begegnen würden? Kennen wir Menschen, die wirklich mehr wissen wollen von Jesus, die ihn wirklich echt kennenlernen wollen? Und was tun wir dann, wenn wir sie kennen? Sagen wir das Jesus, so viel wie Philippus und Andreas kamen und sagen, Herr, da sind welche, die wollen dich sehen? Können wir das im Gebet sagen? Können wir andere Menschen zunächst einmal im Gebet vor Jesus bringen und sagen, Herr, der oder jener, der hat schon so manche Andeutung gemacht, der möchte dich kennenlernen, bitte hilf mir, ihn zu dir zu führen. Das sind Menschen, die sehnen sich danach, auch heute, Jesus wirklich kennenzulernen. Vielleicht ahnen sie, wie die Griechen damals, dass Jesus wirklich der Mittler ist, durch den man Gott begegnen kann, durch den man Frieden haben kann mit Gott. Natürlich, es gibt eine Menge Menschen, die meinen, so genau muss man Jesus nicht begegnen. Man weiß ein bisschen von ihm und das genügt ja. Man hat im Konfirmandenunterricht einiges gelernt, man hat einige Geschichten von ihm gehört, schon von Kindheit an. Man hat manche Predigten gehört und man weiß ja einiges über Jesus. Und das muss doch wohl genügen. Nein, ein bisschen von Jesus wissen genügt nicht. Oder meinen Sie, es genügt Ihnen, dass Sie ein Rezept irgendwo im Kochbuch stehen haben, wenn Sie Hunger haben? Zu wissen, dass es da ein Rezept gibt und dass da drin genau steht, wie man eine Speise bereiten kann, genügt nicht, um satt zu werden. Sie müssen dieses Rezept anwenden. Sie müssen sich die Speise bereiten und Sie müssen sie essen. Ein bisschen Wissen von Jesus ist zu wenig. Das genügt nicht. Man kann nicht einfach im Vorfeld bleiben. Man kann sich nicht einfach mit ein bisschen religiösen Gefühlen zufrieden geben und meinen, das reicht ja schon. Man kann nicht meinen, ein bisschen Wissen um Gott, das ist ja genug, ich weiß immerhin schon ein bisschen mehr als andere Leute und die sollen erstmal so weit sein wie ich. Man kann nicht mit der Sehnsucht nach einem besseren Leben geben, ohne zu wissen, wie diese Sehnsucht gestillt wird, wie sie befriedigt wird. Man kann nicht mit der Hoffnung leben, dass in diesem Leben nicht alles ist, sondern dass danach wohl noch irgendetwas kommt, ohne genau zu wissen, was denn kommt, auf was können wir denn hinleben. Ohne sich freuen zu können auf die ewige Herrlichkeit. Und ohne diese Gewissheit, ich werde dabei sein. Ich werde einmal bei Gott sein. Kann man das wissen? Oh ja. Johannes schreibt es in seinem ersten Brief. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Denn wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer also Jesus wirklich begegnet ist, wer ihn angenommen hat als den Herrn für sein Leben, der hat ewiges Leben. Nicht durch seine frommen Leistungen, nicht durch seine religiösen Übungen, sondern durch die Tatsache, dass er sich an Jesus geklammert hat und gehängt hat und nun bei ihm ist und nun Jesus in ihm und er in Jesus ist. Das macht's aus. Ein bisschen davon ahnen ist zu wenig. Und da bleibt Sehnsucht offen. In der uns berichteten Geschichte erfahren wir etwas Erstaunliches. Da scheint es einen Knick zu geben. Wir hören gar nicht davon, ob diese Griechen nun wirklich zu Jesus gekommen sind. Wir hören nur von der Äußerung, wir möchten Jesus gern sehen. Und dann gehen die Jünger zu Jesus und sagen ihm das. Und Jesus sagt etwas zu den Jüngern, was scheinbar damit gar nicht zusammenhängt. Oder sind inzwischen die Griechen dazugekommen und er sagt es in ihrer Gegenwart? Er steht nicht hier, ich weiß es nicht. Aber Jesus sagt an dieser Stelle etwas ganz Wichtiges, Und es ist gar kein Knick, sondern das hängt ursächlich damit zusammen. Jesus weiß, wenn ich jetzt die Griechen empfange zu einer höflichen Unterhaltung, dass sie mir mal eben die Hand küssen dürfen und ich mal freundliche Worte mit ihnen wechsle, so gewissermaßen sie in Audienz empfange, so am Rande meines Wirkens, damit ist ihnen nicht gedient. Das genügt nicht. Dass ich ihnen mal freundlich zulächle und sage, nett, dass ihr gekommen seid, habt eine weite Reise gehabt, dann kommt mal gut wieder nach Hause, Amen, auf Wiedersehen. Das ist zu wenig. Die Menschen wollen mehr. Und darum macht der Herr Jesus ihnen nun klar, worum es denn eigentlich wirklich geht. Jesus geht jetzt aufs Ganze. Er weiß, dass da Sehnsucht ist. Und er weiß, dass er, Jesus, diese Sehnsucht stillen kann. Er ist ja nach Jerusalem gekommen, um zu sterben. Er ist ja gekommen, um sein Leben dahin zu geben, zur Erlösung für die Menschen, die sich danach sehnen. Er ist ja gekommen, dass durch seinen Tod Menschen leben können. Er weiß es, warum er jetzt in Jerusalem ist. Und darum sagt er nur diesen wichtigen Satz, wisst ihr, schaut mal auf ein Weizenkorn, ihr kennt das alle, wenn ein Weizenkorn in die Erde fällt, dann muss es sterben. Dieses Weizenkorn löst sich auf, von dem Weizenkorn ist nachher nichts mehr da. Es existiert nicht mehr als Weizenkorn. Aber aus diesem Sterben heraus erwächst neue Frucht. Daraus erwächst ein Halm und dieser Halm trägt vielfältige Frucht. Schaut, ich bin wie so ein Weizenkorn, ich werde in den Tod gehen, damit viele, viele Menschen ewiges Leben haben. Das versucht er seinen Jüngern klarzumachen. Es gibt Erlösung. Es gibt Frieden mit Gott. Es gibt ewiges Leben bei ihm. Deshalb ist die Begegnung mit Jesus notwendig. Aber nicht auf dem Weg der Halbheiten. Nicht durch höfliche Konversation. Sondern wer Jesus nur als Dekoration braucht für sein Leben, aber immer selbst im Mittelpunkt bleiben will, der kommt nicht klar. Und darum sagt der Herr Jesus auch dieses Wort, was uns vielleicht manchmal so aufhorchen lässt und staunen lässt. Wer sein Leben lieb hat, das heißt also, wer sein Leben über alles liebt, der wird es verlieren. Der wird Verlierer sein. Wer aber sein Leben vorbehaltlos für Gott einsetzen will, wer dazu bedingungslos bereit ist, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer also seine Seele, seinen Lebensinhalt so wichtig nimmt, dass er alles dafür tut, wer das über alles liebt, Hauptsache ich bin bedient, der verdirbt seine Seele. Wer aber erkennt, dass seine Seele nicht in dieser Welt zu Hause ist, wer das also mit Entschiedenheit ablehnt, Luther übersetzt hier, wer das nicht hasst, und das kommt bei uns so komisch an, und da denken wir müssen unser Leben hassen, unser Leben wegwerfen wollen. Nein, darum geht es nicht. Sondern, dass wir wirklich die Prioritäten richtig setzen. Dass wir merken, dieses mein Leben ist dazu da, um Gott zu dienen. Wer das tut, der wird seine Seele zum ewigen Leben bewahren. Es geht nicht um das, was wir tun als persönliches Verdienst. Es geht um die Haltung. Jesus begegnen, da geht es ums Ganze. Da kann man alles gewinnen. In dieser Woche, bei diesen offenen Abenden, soll es auch darum gehen, dass wir Menschen das vermitteln wollen. Ich möchte es versuchen, so gut ich kann. Aber es hängt nicht von mir ab. Es hängt von Jesus ab, dass er zu uns redet. Und es hängt von jedem Einzelnen ab, dass wir bereit sind zu hören. Dass wir wie die Griechen denken, wir möchten Jesus gern sehen. Wir möchten nicht den Richard Straube sehen und hinterher beurteilen und sagen, na Mensch, die Krawatte hat mir nicht gefallen und der redet viel zu schnell. Brauchen Sie mir gar nichts zu sagen, das weiß ich. Aber Sie können ab und zu mal die Hand heben, wenn ich zu schnell rede, und dann gebe ich mir Mühe, die nächsten drei Sätze ein bisschen langsamer zu sprechen. Es geht aber nicht darum, sondern es geht darum, dass Menschen dieses Bedürfnis haben, ich will Jesus richtig kennenlernen. Ich will Jesus begegnen. Eine Frage, lassen Menschen Jesus sehen? Jetzt sind wir in Frage gestellt. Es sind Philippus-Menschen gesucht, die nicht sagen, ja, also ich kann dir das schon verklickern oder so, ist gar nicht so wichtig, Hauptsache seid nett zueinander oder so. Sondern ich will dir Jesus zeigen, ich will dich zu Jesus führen, ich will dir nicht im Wege stehen. Gibt es Menschen in Obertshausen, an denen man Jesus erkennt? Wer mich sieht, der sieht den Vater, hat der Herr Jesus gesagt. An ihm können wir Gott erkennen. Und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann sagt er das Erstaunliche zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Wir sollen also genau wie Jesus sein. An uns soll ablesbar sein, was es gibt. Nicht wir können die Welt erlösen. Nicht wir können einen einzigen Menschen erlösen. Nein, das ist nicht möglich. Und dennoch ist viel, viel Gemeinsamkeit mit Jesus da bei seinen Jüngern. Er sagt ihnen, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, wer euch ablehnt, der verachtet mich, der lehnt mich ab. So könnt ihr also getrost und gelassen sein und könnt Hinweisschilder zu Jesus sein, ohne dass ihr immer unter Leistungsdruck steht und denkt, wir müssen etwas tun. Philippus, er wird hier mit Herr angeredet, aber er ist kein Herr in dem Sinne. Er ist einfach ein Mensch, der die Liebe Gottes erfahren hat und auslebt. Und im Ausleben strahlt er das aus, ohne dass er sich darüber bewusst ist. Er ist ein Mensch aus der engsten Umgebung Jesu, einer, der mit Jesus wirklich im Bunde steht. Und deshalb hat er etwas zu sagen. Ein solcher Mensch hat Einfluss. Ein solcher Mensch beeindruckt. Nicht als Mensch, sondern weil er Jünger Jesu ist. Gibt es solche Jünger Jesu heute noch in Obertshausen? Ich denke ja. Und ich freue mich daran. Ich habe mal in einem Gefängnis gepredigt, eine ganze Woche lang, und habe irgendwann dann auch mal erzählt, wie Gott einen Menschen verändert, der sich Jesus zuwendet. Und wie ein Mensch in seinem Wesen so verändert werden kann, dass man wirklich staunen muss, wenn man ihn mit früher vergleicht. Und da stießen sich so ein paar Knackis an und schmunzelten. Nachher kamen sie zu mir und sagten, wissen Sie, da haben Sie da von einem geredet, der so verändert ist. Solch einen haben wir hier im Knast. Und da stellte sich heraus, dass im Zuchthaus dort ein Mörder einsaß, der in jungen Jahren also irgendwie da hineingeraten war und schwere Schuld auf sich geladen hat. Aber im Gefängnis ist dieser Mensch zum Glauben gekommen. Er hat nicht große Predigten gehalten, aber er wurde in seinem Wesen so verändert, dass die Menschen im Gefängnis wussten, da ist einer, der ist ganz anders als wir. Der war ein Ausrufezeichen. In diesen vielen Fragezeichen im Gefängnis war er dieses eine Ausrufezeichen, ohne dass er sich so vorkam. Er lebte ganz schlicht und einfach weiter da in seiner Zelle und war gemeinsam mit den anderen auf dem Hof zusammen. Aber er strahlte etwas aus von dem, was Jesus an ihm getan hat. Es ist schön, wenn Menschen verändert sind. Dass wir uns recht verstehen, wir müssen nicht große theologische Vorträge halten, um Menschen zu Jesus zu führen. Aber wir können ihnen ein Stück Wegweiser sein, wenn wir wirklich so bewusst mit Jesus leben, dass andere uns beobachten können. Das Help Center, wo ich herkomme, das ich vor 26 Jahren gegründet habe, ist ja eine Seelsorgestätte für junge Menschen. Zunächst einmal, jetzt sind auch Ältere dabei. Eine Stätte, wo Menschen, die alle möglichen Probleme haben, Hilfe erfahren sollen. Nun sollte man meinen, eine solche Stätte muss eingerichtet werden mit Fachleuten. Da müssen Psychologen sein und Theologen und medizinisch geschultes Personal und. Man muss also Fachleute aufzuweisen haben, damit man etwas tun kann. Man muss gewiss Fachleute aufzuweisen haben, wenn man staatliche Gelder in Anspruch nehmen will. Wenn man sich aber auf Gott verlässt, dann braucht man diese Voraussetzungen nicht. Aber eins muss man haben. Wir haben einfach angefangen, uns zu sagen, wir wollen Menschen, die in Not sind, bei uns aufnehmen, in unserer Wohnung, bei uns mitleben lassen und einfach versuchen, mit ihnen ein Stück zusammen zu leben. Und ihnen einfach so im Miteinander leben, nicht Vorträge zu halten, nicht sie zu schulen, sondern ihnen einfach zu zeigen, schaut mal, wir haben auch Nöte, haben auch Schwierigkeiten, haben auch Fragen, wissen auch nicht weiter, aber wir können damit zu Jesus kommen. Wir haben ein enges, vertrautes Verhältnis mit Jesus, weil er unser Herr ist. Und das kann man miterleben. Und wenn man mit einem solchen Menschen zusammen lebt, dann kann man ins Fragen kommen und vielleicht auch ins Staunen kommen und vielleicht auch die Sehnsucht kriegen, ich möchte auch so werden. Es hängt nicht von uns Menschen ab, es hängt von Jesus ab, dass wir uns ihm öffnen. Man muss kein besonderer Mensch sein, nein, aber ein Mensch in der Nähe Jesu. Menschen in der Nähe Jesu, die fragen sich, wie würde jetzt in dieser Situation Jesus reagieren? Was würde mein Herr Jesus jetzt sagen? Was würde Jesus tun? Unser verborgenes Leben mit Jesus wird öffentlich. Menschen denken manchmal, und wir hier auch, wenn man so Abende veranstaltet, wie jetzt in dieser kommenden Woche, dann muss man ja Strategien aufstellen, dann muss man Pläne haben, dann muss man etwas organisieren, dann muss man etwas von dem Know-how verstehen. Ich habe mich gefreut, als ich gestern Abend hier reinkam und diese ganzen Fragezeichen und Ausrufezeichen hier hängen sah, dachte ich, wie nett ist das gemacht worden, wie haben sich Menschen Mühe gegeben, um den äußeren Rahmen zu schaffen, dass Leute kommen, sich wohlfühlen und denken, ja, da willst du mal hin, das willst du dir anhören. Aber wenn wir meinen, das sei das Ausschlaggebende, es kommt auf psychologisch ausgetüftelte Methoden an, auf eingeflogene Rede, auf überzeugende Persönlichkeiten oder was alles, dann ist das öffentliches Denken, das brauchen wir nicht. Ohne das verborgene Leben mit Jesus nützt das alles nichts. Aber wenn diese persönliche Hingabe an Jesus da ist, das sagt er in diesem Vers 26, wer mir dienen wird, der folgt mir nach. Und wer mir dienen wird, der wird da sein, wo ich bin. Das heißt, ich bin immer mit ihm zusammen. Er hat mich spürbar bei sich. Dieser verborgene Umgang, diese enge Verbindung mit Jesus, die macht dann auch Strategien möglich und hilfreich. Lassen Sie uns trachten nach diesem verborgenen Umgang mit Gott. Danach, dass Jesus in unserem Denken und Reden und Handeln gegenwärtig ist, so ganz selbstverständlich mit einbezogen wird. Dann können Menschen zu uns kommen und sagen, du, ich will Jesus kennenlernen. Ich will ihm begegnen. Ich will ihn erfahren. Ich will ihn erleben. Ich will Anteil haben an ihm. Hilf mir doch. Und dann können wir helfen. Das wünsche ich uns allen, dass uns das in dieser Woche gelingt. Amen.